Hi Max.
Hi David.
Hi Yannick.
Hi David. Hi Max.
Hi Yannick.
Ich glaube, jetzt sind wir alle durch, oder?
Ja, mehr haben wir noch nicht. Aber wenn wir die Wachstumsrate beibehalten.
Mal schauen.
Das hast du sehr gut koordiniert, David.
Ja, also du wächst da richtig rein in deine Rolle.
Ja, das seht ihr mal. In Ergänzung zur letzten Woche würde ich ganz gerne jetzt zu Beginn gleich nochmal über den HomePod sprechen, da wir ja letztes Mal noch nicht so genau wussten, aber vermutet haben, dass der jetzt dann demnächst rauskommt. Ja, weil inzwischen in der Zwischenzeit ja auch einiges passiert ist. Also kurz, glaube ich, nach der Veröffentlichung unserer Episode hat Apple angekündigt, den HomePod, zumindest in den Staaten und in UK und Australien, den HomePod am 9.2. Auszuliefern, beziehungsweise in den Shops verfügbar zu machen, und hat jetzt dann auch den Leuten dort die Möglichkeit gegeben, den HomePod jetzt ab dem 26.01. vorzubestellen. Momentan ist ja jetzt noch nicht ganz sicher, wann der HomePod hier in Deutschland und in Frankreich erscheint. Es hieß irgendwie was da, davon, dass es der HomePod jetzt noch im Frühjahr auch hier nach Deutschland schaffen würde. Jetzt ist es so, seit ein paar Tagen kann man jetzt auch die ersten Reviews lesen, und der HomePod ja auch dann vielerseits schon auch ein Stück weit gelobt, vor allem aber was eben seine Fähigkeiten hinsichtlich der Audio-Qualität angeht. Und hier und da wird aber auch Siri ein Stück weit gelobt. Und in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, ob ihr beide Siri in irgendeiner Form nutzt. Max hat es das letzte Mal schon so, glaube ich, angesprochen, dass er noch nicht einmal so wirklich den Assistenten auf seinem Telefon nutzt. Aber dennoch nochmal jetzt nachgefragt, kommt bei euch der Sprachassistent von Apple in irgendeiner Weise zum Einsatz? Gerade eben, weil es ja auch ein Smart Speaker sein wird, den Apple da released, auch wenn sie jetzt erstmal sagen, dass sie sich schwerpunktmäßig auf eben die Tonqualität konzentriert haben. Aber ja, würde mich einfach mal interessieren. Max, fang du mal an.
Also wie gesagt, ich nutze Siri eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich habe es auf dem iPhone X noch kein einziges Mal benutzt, außer wenn dann mal so aus Versehen. Deswegen, also für mich ist der HomePod auch nicht so interessant. Ich wüsste nämlich gar nicht genau, was ich damit anstellen soll. Ich habe bei mir daheim so gut wie gar keine smarten Devices. Und was mich mal interessieren würde, vielleicht weißt du das auch ad hoc, hat der denn gleich so einen Hub integriert? Weil die große Alexa hat ja direkt so einen Smart Hub integriert, dass man sozusagen kein separates mehr braucht für gewisse Anbieter, wie zum Beispiel ja auch die Hue Lights und so weiter.
Mhm. Du meinst diese Bridge Devices?
Genau, dass das gleich integriert ist, was ich eigentlich ziemlich attraktiv finde.
Ich bin mir nicht sicher, ob das der HomePod leisten kann. Also ich weiß es nicht, ob es in Bezug auf die Hue Lights funktioniert. Aber es gibt ja Geräte, da brauchst du erst gar keine Bridge, weil die schon in HomeKit-Chip mit integriert haben. Mhm. Wie zum Beispiel diese Elgato-Geräte. Und mit denen spielt natürlich dann der HomePod perfekt zusammen, weil jedes HomeKit-kompatible Gerät natürlich dann da perfekt sich eingliedert. Und da der HomePod ja mit HomeKit natürlich Kompatibilität auf den Markt kommt, klar, funktionieren diese Geräte natürlich einwandfrei miteinander. Aber keine Ahnung, wirklich nicht.
Bin ich mal gespannt.
Was meinst du, Yannick?
Ja, geht mir eigentlich relativ ähnlich. Ich nutze Siri überhaupt nicht, also nicht mal ein bisschen. Ich habe es auch deaktiviert, sowohl auf Hey Siri achten, als auch über den Home-Button. Das hat einfach den Hintergrund. Eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich bin da mal vor Jahren, ich glaube, als es dann auch eingeführt wurde, mehr oder weniger aus Versehen länger auf den Home-Button gekommen und habe aber nichts gesagt, weil, wie gesagt, es war ein Versehen. Und dann kamen aber so Vorschläge, ja, zum Beispiel anrufen, wie auch immer. Und dann habe ich wahllos, versehentlich, eine Person aus meinem Telefonbuch angerufen. Noch dazu eine, die ich nicht unbedingt hätte, ich glaube, es war tatsächlich schon recht spät, um diese Uhrzeit hätte anrufen wollen. Von daher, ja, war ich seither eben immer ein bisschen skeptisch gegenüber dieser ja, Bedienungsart und nutze Siri seither auch überhaupt nicht mehr. Muss aber sagen, dass mir da auch überhaupt nichts fehlt. Also ich bin jetzt auch niemand, der großartig Sprachnachrichten versendet. Ja, also ich komme sehr gut mit meinem Telefon klar. Kann natürlich sein, wenn man es tatsächlich ausprobiert, dass man dann vielleicht doch die Erleuchtung hat, wie so oft mit neuer Technologie. Aber Stand jetzt würde ich jetzt, glaube ich, selbst mit einem HomePod nichts an, an meinem Nutzungsverhalten ändern. Andererseits könnte ich mir tatsächlich vorstellen, einen HomePod mir anzuschaffen, wenn das Gerät, und ich glaube, dass es auch dafür ausgelegt sein wird, auch eben als Speaker sehr gut funktioniert. Und ich glaube auch einfach, dass Apple, ich denke, das hat man, wer die ersten Spots dazu gesehen hat, ich denke, dass Apple den HomePod ganz stark in Richtung Speaker und weniger Richtung Personal Assistant positionieren möchte.
Ja.
Also das kann ich mir vorstellen, jetzt einfach auch aufgrund ja, des Werbematerials, was schon zur Verfügung steht.
Ja, und natürlich werden wir den ein oder anderen Link zu den angesprochenen Ads auch mit in die Shownotes packen.
Ja, die sind eigentlich echt cool. Also hätte ich nicht gedacht, dass Apple sich da auch mal, klar, ich meine, die Apple-Spots haben meistens ihren eigenen Stil und da brechen die jetzt auch nicht wahnsinnig raus, aber immerhin spielen sie mal so ein bisschen mit ihrem Logo, auch mit der Schriftart. Also ist schon ein bisschen was Neues, von daher sind wir mal gespannt.
David, was mich eigentlich am meisten interessiert ist, wie bekommst du das Ding denn jetzt am schnellsten nach Deutschland?
Ja, der wie ist Herr deine Lenzel, Taktik? Der führt ja ein Jet-Set live. Von daher hat er ja überhaupt keine Probleme, Story gleich
erzählen. Ah, okay,
das Ding gut. In den USA zu bekommen.
Ja, also wie ihr ja beide wisst, werde ich Anfang März wieder in die Staaten reisen, um ein paar Tage in Austin zu verbringen, wo ja auch wieder in diesem Jahr die South by Southwest stattfindet. Und mein Plan momentan ist folgender, dass ich mir nämlich den HomePod ein, zwei Wochen, bevor ich rüberfliege, bereits bestelle und in das Hotel, in dem ich übernachte, senden lasse. Und wenn ich dann dort eintreffe, dass dann der HomePod in meinem Hotelzimmer bereits auf mich wartet.
Ich wusste doch, dass es dafür schon eine Taktik und einen ausgeklügelten Plan geben wird.
Und ich ja, bezweifle, dass es auch nur ein HomePod sein wird.
Wahrscheinlich ein weißer und ein schwarzer.
Ja, schauen wir mal. Jetzt aber nochmal, um nochmal ganz kurz auf Siri zu sprechen zu kommen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Apple subsumiert unter dem Namen ja jetzt inzwischen alle möglichen Features. Also das ist zumindest mein Eindruck. Also es ist ja nicht nur der Assistent per se. Man könnte ja eigentlich auch diese Diktierfunktion, wenn man mal irgendwie tatsächlich was diktieren möchte.
Ja, das habe ich mich vorhin gefragt, ob du das auch darunter einordnen würdest, weil das nutze ich tatsächlich von Zeit zu Zeit beim Autofahren.
Naja, da ist ja zumindest früher, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt aktuell ist, aber dass, wenn du diese Taste drückst, dass da dann den gleichen Sound, glaube ich, macht, wie wenn du Siri tatsächlich ja, startest, würde ich schon sagen, dass das zumindest eine Produktfamilie ist oder eine Servicefamilie. Und insofern, ja, würde ich schon sagen, dass man das darunter auch packen kann. Genauso würde ich auch sagen, sind andere Funktionen, wie beispielsweise diese Ergebnisse in der Spotlight-Suche, ja in irgendeiner Form Siri. Also zumindest wirst du sehen, dass ich, oder werdet ihr beide sehen, dass wenn du in den Einstellungen des iPhones beispielsweise unter Siri und Search dort diverse Dinge eben ausschaltest, dass ich dann auch deine Spotlight-Suche dann verändert oder dass du dann in dieser Widget-Übersicht dann plötzlich halt nicht mehr diese Vorschläge zu Apps, die du häufig nutzt, dann wiederfindest. Und das alles ist in Summe eigentlich Siri und gehört für mich dann schon dazu. Also es ist weit mehr als jetzt nur dieser Sprachassistent.
Dann muss ich mich vielleicht noch mal korrigieren, weil gerade die Ergebnissuche nutze ich sehr häufig, weil ich, glaube ich, einer bin, der irgendwie an die 300 Apps installiert hat. Und dann weiß ich manchmal gar nicht mehr, in welchem Ordner, auf welcher Seite. Deswegen nutze ich die Suche, also diese Siri-unterstützte Suche, doch sehr häufig.
Ja, also man muss ja auch einfach nur mal schauen, wenn man links zu den Widgets rübergeht, da kann man ja dann auch diese verschiedenartig anordnen und so weiter. Da gibt es zum Beispiel ein Widget, das heißt jetzt hier, weil mein iPhone auf Englisch eingestellt ist, Siri App Suggestions. Oder wenn du von oben nach unten swipest, dann hast du ja dort das Gleiche. Da hast du ja auch immer diese Vorschläge zu Apps, die du häufig nutzt. Also für mich ist das alles in irgendeiner Form dann auch Siri, auf jeden Fall, wird ja hier auch so benannt.
Oh ja, die übrigens, diese Siri-App-Vorschläge können auch ganz gefährlich ausschauen, gell?
Erklär mal.
Ja, was meinst du?
Wenn ihr mal einen Kollegen neben euch habt und dem mal kurz schnell irgendwie was zeigen wollt und dann sagt, ah ja, warte, ich zeig dir das mal kurz und geht auf die Suche und dann bei Siri-App-Vorschläge Tinder und sowas erscheint, kann unangenehm werden.
Stimmt. Oh, okay, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist richtig.
Kann peinlich werden. Ja. Man kann sie ja nicht bearbeiten, also man kann da jetzt irgendwie nicht mit 3D-Touch drauf gehen und die irgendwie wegschieben oder da aus den App-Vorschlägen löschen.
Ich glaube, das geht rein aufgrund der Nutzungshäufigkeit. Also wenn du diese App ja, häufig nutzt, dann erscheint die auch da.
Also ich nicht, aber ich habe davon halt schon mal gehört. Ja.
Ist klar.
Ich frage
aus eigener Erfahrung.
Ich frage für einen Freund.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, wenn du in die Einstellungen gehst, oder beziehungsweise ja, in die Einstellungs-App und dann unter Siri und Search, da kannst du scheinbar bestimmte Apps auch deaktivieren. Dass sie eben nicht in den Suggestions beziehungsweise in der Suche auftauchen.
Gut, das kann ich ja dann gleich mal weitergeben.
Das wäre ein Tipp für deinen Freund.
Ja, da freut sich dein Freund.
Sag ich gleich mal Bescheid.
Ja, sehr gut.
Okay. Ja, des Weiteren kommen wir mal zu einem anderen Thema. Oder wollt ihr noch irgendwie was hinzufügen?
Nee, also ich habe nichts zu ergänzen. Also selbst wenn man Siri auf diese weiteren Funktionen erweitert oder den Begriff weiterfasst, muss ich echt sagen, ich bin da sehr klassisch unterwegs, sofern man davon klassisch sprechen kann.
Aber das heißt mit anderen Worten,
ohne Voice-Unterstützung.
Heißt das, du hast das Feature ausgestellt oder?
Ich habe es komplett ausgestellt.
Ah, du hast Siri komplett deaktiviert.
Komplett, weil ich eben diese Situation vermeiden wollte, da mal versehentlich länger drauf zu kommen und dann irgendjemand anzurufen. Also klar, ist unwahrscheinlich, es war natürlich auch Pech in dem Moment, aber ja, das hat mich einfach gestört.
Yannick, was kommt denn dann bei dir, wenn du die Suchfunktion sozusagen nutzen willst? Steht da dann einfach gar nichts?
Da steht, also ich muss es dann halt eintippen.
Okay, aber drunter kommen eben gar keine Vorschläge.
Doch, Vorschläge kommen auch.
Aber erst, wenn du getippt hast.
Also es kommen die vier Apps, die ich am häufigsten oder zuletzt genutzt habe. Ich glaube, am häufigsten. Und dann eben, wenn ich tippe, dann alphabetisch.
Dann hast du aber doch eine Form von Siri aktiviert.
Ja, aber ich nutze sie. Also für mich ist das Kriterium, ob ich meine Stimme dazu benutze. Und das tue ich nicht. Ja.
Okay.
Also wenn du so möchtest, ja, dann tue ich das doch. Aber für mich ist die Stimme da elementar dafür.
Alright.
Sowohl die eigene als auch ihre.
Gut, so viel zum Thema HomePod und Sprachassistenten. Oder?
Ja, ich denke, wir sind durch. Dann geht's weiter mit iOS 11.3.
Beta.
Weil, wie wir gemerkt haben, wir dachten urtümlich, Max, dass du dir ja die Beta schon installiert hättest. Dem ist nicht so, haben wir gerade eben kurz vor der Aufnahme festgestellt.
Also ich habe eine Beta installiert, es war nur nicht 11.3.
Ja, genau.
Und wir wissen jetzt im Nachgang auch nicht mehr so genau, welche Beta du da installiert hast.
Nee, komischerweise nicht. Also wie gesagt, es kommt ja oft diese Meldung oder beziehungsweise aktualisiert sich die Software bei mir manchmal auch über Nacht, wenn gewisse Kriterien eben eintreffen, dass mein Handy am Laden ist, ich im Wi-Fi bin. Ich glaube dann irgendwie zwischen 3 und 5 Uhr und diese Kriterien zutreffen, dann macht es bei mir auch automatisch ein Update. Ja, und jetzt laufe ich momentan irgendwie auf 11.2.5, habe aber vor ein paar Tagen eben die Nachricht bekommen, ob ich nicht auf die 11.2.5 Public Beta möchte, die es dann auch irgendwie über Nacht automatisch installiert hat, was ich irgendwie nervig fand. Deswegen habe ich dann meinen persönlichen Support mal gefragt, wie ich denn von diesen Public Beta-Gedöns eigentlich wieder wegkomme.
Und möchtest du diesen Tipp hier an der Stelle vielleicht gleich teilen, wie das funktioniert?
Also David, seine Antworten sind dann immer sehr fachspezifisch. Da kann man eigentlich dann auch direkt googeln oder sich ein YouTube-Tutorial reinziehen. Oh, höre ich da
Kritik raus?
Weil ich dann meistens immer noch nicht weiß, was ich tun muss. Die was? Antwort ist irgendwie dieses Beta-Zertifikat rauszulöschen. Ich weiß nicht, wo es geht.
Also du hättest nur eine Sache machen müssen. Du hättest nur auf deine Einstellungs-App klicken müssen und auch dort hätte es oben eine Suche gegeben und hättest du dort einfach Profil eingegeben, dann wärst du wahrscheinlich sogar schon an der richtigen Stelle gelandet. Sofern du natürlich ein Profil installiert hast. Zumindest hat es früher so funktioniert.
Also da erscheint bei mir gar nichts.
Verdammt.
Also um das festzuhalten, keiner von uns hat die Beta-Version von iOS 11.3. Aber wir sprechen trotzdem drüber, denn es ist ja schon einiges bekannt geworden, was es für neue Features gibt. Und ich glaube, David, du freust dich besonders über iMessage in der iCloud. In der iCloud.
Oder? Ja, kann man so sagen. Ja, finde ich auf jeden Fall, dass es allerhöchste Zeit wird. Das ist überhaupt so ein Trend, ja. Wo ich auch noch mal gerne von euch erfahren würde, wie ihr so dazu steht. Es ist ja jetzt so gewesen, dass dieses Feature bereits letzten Sommer eigentlich angekündigt wurde und es jetzt dann erst jetzt in 11.3 tatsächlich schafft. Und es ist so ein Trend, grundsätzlich finde ich, übergreifend in der gesamten Tech-Industrie, dass die großen Player ein Event machen, indem sie dann alle möglichen Features vorstellen, diese dann aber in so Häppchen über das Jahr dann bis zum nächsten großen Event dann eben erst rausbringen. Habt ihr da noch irgendwie etwas zu sagen? Also weil irgendwie ist es ja schon komisch, ja? Man sieht dann, oh, hier kommt iOS 11 raus und Apple announced eben da eine ganze Latte an super coolen Features. Und dann muss man dann in dem einen oder anderen Fall dann noch, ja, hier und da mal 8 Monate warten, bis man es dann tatsächlich nutzen kann.
Ja, das stimmt. Also ist mir auch aufgefallen. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich davon halten soll. Generell finde ich es natürlich irgendwie ganz cool, dass ab und zu dann mal wieder was rauskommt, was einen irgendwie in gewisser Weise auch begeistern kann. Würde jetzt ein Jahr gar nichts passieren, sondern nur irgendwelche kleinen Releases zu irgendwelchen Bugfixes oder Sicherheitsupdates kommen, wäre natürlich auch irgendwie ein bisschen langweilig, wenn man nur mit den Major Releases große oder, ja, ich sag jetzt nicht mal große, aber so ein bisschen coolere Features rausbringen würde. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Also ich freue mich, wenn dann da irgendwie auch doch zwischendrin noch Releases kommen, die irgendwas mit sich bringen, was man benutzen kann.
Ja, ich glaube auch, dass die kleineren Releases, so wie das jetzt, eher so auf die Funktionalitäten abzielen, gerade jetzt wie sowas wie Messages und iCloud, und dann die großen Updates eher so auf das Nutzungserlebnis. Ja, also so, wie benutze ich einzelne Buttons oder wie werden Dinge angeordnet. Ich glaube, also mein Gefühl ist jetzt nicht irgendwie, habe ich mir jetzt nicht irgendwie bestätigen lassen, aber mein Gefühl sagt, dass es so ist.
Du meinst ein größeres Redesign dann zum Beispiel?
Ja, genau, dass die eben in den größeren kommen oder dass man da versucht eben so, sozusagen das User Interface, ja, oder eben das Nutzungsverhalten zu beeinflussen. Und jetzt wie zum Beispiel in 11.3, ja, ob jetzt iBooks oder iBooks heißt, naja, also das ist dann eher so eine Randnotiz, aber auch ganz okay.
Ich meine, ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich es schlecht finde, dass wir jetzt hier in regelmäßigen Abständen Updates erhalten. Das meinte ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich finde es einfach nur merkwürdig, dass Apple 8 Monate vorher ein Feature ankündigt und es erst dann jetzt rausbringt. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir alle 2-3 Monate hier ein neues Release haben, wo interessante Features mit drin sind, die wir alle dann auch gerne nutzen. Aber ich finde es einfach nur merkwürdig, dass man, weil das so, finde ich, nicht Apple-like ist, dass man ein Produkt oder Feature ankündigt und dann eben so viel Zeit verstreichen lässt, bis es dann tatsächlich rauskommt. Aber nun gut, um nochmal auf iMessage in der Cloud einzugehen, ich finde, es wird allerhöchste Zeit, dass es dieses Feature gibt, weil ich bis dato hier und da immer noch über unterschiedliche Stände auf meinen diversen Geräten klagen muss. Also das heißt, dass ja die Nachrichten, die ich auf meinem iPhone habe, dann hier und da mal gerne abweichen von denen, die ich auf einem iPad habe oder die ich am Mac habe. Und wenn ich mich dann das erste Mal zum Beispiel nach wieder ein paar Tagen an jetzt den einen Mac setze, nervt es mich halt irgendwie, dass der dann erstmal anfängt zu rattern und alle Nachrichten nachzusynchronisieren, wenn es am Ende überhaupt klappt. Und ich glaube, was das angeht, da wäre es jetzt dann schon oder ist es dann wahrscheinlich schon praktisch, wenn dann sozusagen die Wahrheit in der Cloud liegt und eben da ein Abgleich dann mit der Cloud stattfindet und alle Geräte dann auf dem gleichen Stand sind.
Ja, definitiv. Meinst du, mit dem Feature wird es auch einen webbasierten Messenger geben?
Ich könnte es mir vorstellen, dass es zukünftig mal noch kommt und dass wir vielleicht dann auch eine Art iMessage-App in iCloud.com haben, die es ja dann auch Nutzern von Windows-Computern ermöglichen würde, dann hier von ihrem PC aus Nachrichten via iMessage zu versenden. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass jetzt eine quasi Browser-App auch Bestandteil der Demo war. Also, und ich glaube, das würden wir jetzt dann auch gerade im Zuge dieser Ankündigung auch nochmal explizit dann hier zu lesen bekommen haben. Aber das ist nicht der Fall. Also, nee.
Schade. Weil wie du gerade angesprochen hast, gerade für Windows-User oder wenn man sich eben mal an einem anderen Rechner befindet, wie seinem privaten iMac oder MacBook, dass man auch da auf iMessage zugreifen kann, wenn das Gerät irgendwie in der Nähe ist oder wie gesagt. Also ich vergleiche es halt gerade einfach mit dieser Web-WhatsApp-Möglichkeit.
Ja, wobei es da ja natürlich auch nochmal einen Unterschied dann gibt. Also ich meine, WhatsApp, zumindest die Browser-Version, die funktioniert ja ohne Telefon gar nicht so wirklich. Also das Telefon muss eigentlich ja in gar der nicht, Nähe nee. Sein, genau. Und hier wäre es ja dann tatsächlich so, dass du dich dann mit deinen Zugangsdaten einloggst und dann auf den Nachrichtenverlauf, der in der Cloud gespeichert ist, zurückgreifst.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass WhatsApp ja auch wirklich nur Nummern fokussiert ist und iMessage über die Nummer wahrscheinlich nur sich identifiziert irgendwie und es aber auch die Möglichkeit einfach mit einer iCloud-Adresse zu kommunizieren.
Ja, es ist sogar so, dass deine Apple-ID eigentlich die primäre ID für deinen iMessage-Account ist, weil du brauchst ja noch nicht einmal zwingend eine Telefonnummer. Also Nutzer, die ja jetzt auch beispielsweise nur ein iPod Touch nutzen und kein iPhone haben, die können ja genauso auch iMessage nutzen, sind halt dann eben nur über ihre E-Mail-Adresse als ID erreichbar.
Genau.
Ja, Yannick, was sagst du zu iMessage in der Cloud?
Ja, ich kenne ja die Problematik, aber halt hauptsächlich aus deinen Beschreibungen, weil ich muss sagen, für mich gibt es halt im Messaging-Bereich Signal, WhatsApp und ganz selten noch den Facebook Messenger. iMessage, ja, gezwungenermaßen. iMessage, ja, ab und zu. Also nutze ich wirklich ganz, ganz selten. Von daher ist mir dieses Problem jetzt auch nicht irgendwie auf größerer Bandbreite begegnet. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil, wie gesagt, die Problematik ist mir bekannt und bewusst, dass das ein cooles Feature ist für jemand, der iMessage regelmäßig und intensiv nutzt. Aber ich denke, da gibt es eigentlich auch noch interessante oder, ja, wie gesagt, für mich interessantere Features. mal abgesehen von den Animojis, die sowieso nur die iPhone X-User unter uns nutzen können. Aber was ich eigentlich ganz interessant
finde. Und trotzdem nicht nutzen?
Ja.
Ich bin heavy Animoji-New-User.
Ja, was ich ganz interessant finde, ist aber schön, wenn ihr Animojis nutzt und euch immer gegenseitig schickt, find ich gut. There's more privacy awareness. Wir haben ja mal eine Folge zu Privacy auf Social Media gemacht, David. Finde ich gut, dass auf jeden Fall, also ich glaube nicht, dass mehr Privatheit geschaffen wird durch das Update, aber zumindest mehr Transparenz. Also das sind auch in dem Artikel, den ich vor mir habe, ein paar Screenshots dabei, die eigentlich ganz cool aussehen, wo zumindest einfach klarer gemacht wird, welche Daten erhoben werden.
Und wo,
ja. Genau.
Ich glaube auch, dass es ein Teil, klar jetzt ein cooles neues Feature ist, aber ein Teil sogar auch Pflicht ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt.
Das neue Datenschutzgesetz.
Genau, Datenschutzgrundverordnung kriegt ein kleines Update ab Mai. Davon bin ich irgendwie indirekt oder beziehungsweise eigentlich direkt sogar betroffen. Also dadurch, dass ich ja auch in diesem IT-Kontext irgendwie arbeite, müssen wir uns auch damit auseinandersetzen. Und es ist wirklich kein Thema, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Da geht es ja wirklich Richtung Geldstrafen etc. Und ich glaube, dass das eben auch einfach ein Teil davon sein wird oder muss, dass man eben dem User einfach viel mehr offenlegt, was mit den Daten passiert und dass es eben auch die Möglichkeit gibt, die Daten irgendwie in gewisser Weise irgendwo rauszukriegen oder sonstiges.
Also ja, und ich muss das jetzt mal kurz hier an der Stelle mit einbringen. Man kann ja über Google sagen, was man möchte, aber ich persönlich finde, dass wenn es darum geht, es den Kunden oder Usern in dem Fall ja auch leicht verständlich zu machen oder überhaupt transparent zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch Daten zu löschen, dass sie da eigentlich für mich die Vorreiterrolle haben. Auch wenn Apple überall, also in jeder Keynote und auf ihren Webseiten, Privatsphäre immer allem voranstellen, fand ich oder bis heute finde ich, dass Apple aber dafür seinen Usern reichlich wenig Einstellmöglichkeiten gibt, an einer zentralen Stelle einzusehen, wie zum Beispiel jetzt der Standortverlauf aussieht und welche Daten jetzt quasi hier der nette Sprachassistent von Apple alle so welche Daten dieser Sprachassistent praktisch alle so eingeholt hat über mich und wo die gespeichert sind, da finde ich, ist tatsächlich Google sogar besser aufgestellt, weil da kannst du nicht nur deine komplette Suchhistorie einsehen, da kannst du in dem Dashboard auch sehen, was du gefragt hast und kannst diese Anfragen löschen und du kannst auch einsehen, wo du eben via Google Maps getrackt wurdest und kannst auch diese Historie dort löschen. Da an der Stelle, da hat Apple dann tatsächlich auch was gut zu machen. Und wenn es jetzt diese Sektion vielleicht hier auch ermöglicht, nicht nur einzusehen, was man so Siri erzählt hat und wo man hier und da seine Daten hinterlassen hat, sondern es den Usern auch ermöglicht, die Daten dort zu löschen, dann ist das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
Jo, definitiv. Und auch wenn es bei Google vielleicht die Möglichkeit gibt, ich denke, für die meisten Laien ist es schwer zu finden und haben auch wahrscheinlich gar nicht so das Bewusstseinsempfinden dafür. Deswegen hoffe ich mal, dass Apple das ein bisschen user-friendly umsetzt.
Wobei das eigentlich gar nicht so schwer ist. Darf ich noch mal einen Klickweg kurz beschreiben? Es ist wirklich einfach. Also wenn man sich in seinen Account einloggt, dann wird man oben rechts eigentlich sein User-Profilfoto sehen. Und wenn man da draufklickt, dann gibt es eigentlich nur einen großen blauen Button, der einen zu seinem Account führt. Und dort sind dann die Dinge wirklich selbstsprechend. Also da kann ich meine Aktivität eben zum Beispiel einsehen und dort sind dann die unterschiedlichen Services dann auch aufgelistet und hier kann ich einfach mich so weiter durchhangeln und dann Daten auch löschen. Also es ist gar nicht mal so schwer.
Ja, ich habe das auch neulich erst gemacht. Also auch das haben wir in der Folge besprochen. Es geht schon, klar, aber ich finde es prinzipiell cool, wenn das Datenthema auch mal in diese Richtung bewusst wird und nicht immer nur in die Sammelrichtung.
Auf jeden Fall. Alright. Ein anderes cooles Feature, was wir,
glaube ich... iBooks heißt jetzt Books. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, du hattest das vorhin schon mal erwähnt.
Boah, dass die das überhaupt... Ich hätte das eher eine Major Release erwartet.
Also, das ist ein absoluter Kracher, oder? Also, wie geht ihr damit um?
Okay, ich damit. Weiß nicht.
Hau ich raus. Weiß auch nicht.
Ich glaube, ich update erstmal nicht, weil ich damit echt nicht klarkomme.
Ja. Ja, die Frage ist, was die dann aus iMovie machen.
Oh, oh, oh.
Movies.
Nee, ich wollte auf ein anderes Feature eingehen, was wir wahrscheinlich aber sowieso erst irgendwie in 2025 frühestens in irgendeiner Form wahrscheinlich hierzulande nutzen können. Und zwar hat Apple ja jetzt hier in diesem Zuge auch ein neues Feature für die Health-App veröffentlicht. Und im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine Gesundheitsakte, die du jetzt quasi mit dir auf deinem Smartphone führen kannst, die komplett entschlüsselt sein soll.
Entschlüsselt oder verschlüsselt?
Verschlüsselt.
Verschlüsselt. Okay, du hast entschlüsselt gesagt, wenn ich
das richtig gesagt? Verstanden habe. Habe ich gesagt? Oh nein.
Das wäre ja nicht gut.
Nee, das wäre nicht gut. Ja, und ja, also auf jeden Fall super interessant. Wenn ich überlege, dass ich jetzt erst kürzlich ein paar Arztbesuche hatte, die alle miteinander verzahnt waren und dass dort heutzutage noch ein Fax nötig ist, um Informationen vom einen zum anderen zu übertragen, da erhoffe ich mir, dass es dann jetzt in dem Fall sogar ein wenig schneller geht. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr charmanten Ansatz und natürlich auch für uns als Endverbraucher dann interessant, weil häufig ist es ja so, dass Ärzte und Labore die Daten miteinander austauschen, wir aber als Patienten überhaupt keinen Einblick haben. Und das wäre hier natürlich dann möglich.
Ja, da fragt man sich halt immer, oh, will ich, dass Apple dies und jenes von mir weiß? Schon irgendwie dann so Richtung Krankenakte finde ich es dann schon echt ein bisschen creepy. Also muss selbst ich sagen, der wirklich jetzt nicht so die Datenschutzbrille auf hat.
Ja, also ich denke, im ersten Schritt ist es, wie du sagst, ein richtiger Ansatz, die Daten, die eigenen Daten wirklich auch in die Hände der Menschen zu legen. Andererseits bin ich da aber auch völlig bei dir, Max. Ob gerade so sehr, sehr private Daten wie Gesundheitsdaten dann wirklich auf einem auf einem Server eines Konzerns liegen müssen, ja, weiß ich nicht. Also zwiespältig, muss ich sagen. Den Ansatz prinzipiell finde ich richtig, ja, aber ob da Apple dann so die ganz neutrale, vertrauensvolle Instanz dafür ist, weiß ich auch
nicht. Und Verschlüsselung ist ja auch immer nicht gleich Verschlüsselung.
Richtig. Verschlüsselung ist subjektiv. Das ist wie mit iMessage, da hat Apple ja auch die Encryption Keys.
Ja, deswegen, ich gebe euch da auch beiden vollkommen recht. Die Frage ist nur, ob die Daten bei dem ein oder anderen Arzt jetzt tatsächlich sicherer abgelegt werden als bei Apple oder vielleicht auch sogar als bei Google. Ich weiß nicht, welches Backend jetzt hier mein Arzt da bei sich nutzt und ob das jetzt tatsächlich, was gerade die Verschlüsselung solcher Daten angeht, dann sicherer ist.
Ja, da hast du wahrscheinlich auch recht.
Die Frage ist einfach natürlich, ob wir das tatsächlich wollen, ob wir uns damit überhaupt oder ob wir uns auch damit wohlfühlen und ob wir die Daten letzten Endes dann hier einem solchen Unternehmen dann auch anvertrauen. Aber an sich finde ich es einfach ein sehr interessantes Feature.
Ja.
Ja, doch schon. Viel, viel interessanter ist die strategische Implikation, finde ich, die dahinter liegt, was Apple dann damit vorhat. Das ist, denke ich, interessanter und das kann man bestimmt auch noch länger wie jetzt in einem Podcast nur besprechen.
Auf jeden Fall.
Ja, da würde man schon mal gerne so das Big Picture sehen.
Absolut.
Ja, ansonsten, es gibt natürlich unzählige Features, auf die wir eingehen könnten, aber um vielleicht noch mal eins zu nennen, weil ich glaube, als ich geschrieben habe, hier Apple hat 11.3 vorgestellt, hast du, Max, gleich reagiert. Und zwar wird es den sogenannten Battery Health Check geben. Also das neue OS beinhaltet nicht nur ein Update hinsichtlich der Health App, was unsere Gesundheitsdaten angeht, sondern eben auch den Status zum Gesundheitszustand der Batterie. Und in dem Zusammenhang dann wird es zukünftig jetzt auch ein Feature geben, dieses Throttling dann abzustellen, sodass eben dann natürlich im Umkehrschluss das eine oder andere Mal, wenn mal die CPU überbelastet wird durch irgendeinen Vorgang, dann das Telefon sich ausschaltet. Aber grundsätzlich macht Apple jetzt das wahr, was sie zuvor angekündigt haben. Sie werden hier für mehr Transparenz sorgen und nicht nur eben den Usern die Möglichkeit bieten, einzusehen, wie es um ihre Batterie des Telefons bestellt ist, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, dieses Throttling abzustellen.
Ich bin auch mal gespannt, wie ehrlich diese Daten dann im Endeffekt sein werden, weil ich meine, die Funktion, die Batteriequalität oder wie man das auch immer einordnen möchte, auszulesen, haben die in der Genius Bar ja schon weiß nicht wie lange. Und würde mir dann auch einfach mal interessieren, ob die Werte, die dann bei uns als End-User rauskommen, auch mit denen übereinstimmen, wenn die auslesen. Ich weiß nur, dass damals zum Beispiel, also das ist wirklich schon x Jahre her, ich damals meine Werte zum Beispiel bei meinem MacBook Pro damals noch mit, ich glaube, das Programm hieß irgendwie Coconut Battery oder so, ausgelesen habe, war das auch immer so eine Sache, man konnte sich irgendwie nie genau auf die Werte verlassen. Es hat dann zum Beispiel einen Unterschied gemacht, ob du das Programm laufen hast lassen, während du am Netzteil bist oder halt eben nicht am Netzteil bist oder ob dein Akku momentan bei 30% ist oder ob er bei 90% ist. Da kamen dann immer unterschiedliche Werte, sag ich mal, der Lebensqualität der Batterie raus.
Ja, worauf ich jetzt mal gespannt bin, ist die ersten User-Berichte dann zu sehen. Also wie verhält es sich? Ich kann mir ja jetzt nicht vorstellen, dass wir als User immer wieder in dieses Untermenü reingehen müssen, um den Status unserer Batterie zu checken, sondern dass irgendwann mal am Tag X dann ein Pop-up erscheint und sagt, die Batterie, die ist jetzt nicht mehr gut genug. Ich glaube, so funktioniert's.
Da bin ich mal gespannt. Weil die Meldung kommt dann bestimmt aber auch erst nach einem Jahr.
Ja, höchstwahrscheinlich. Oder hoffe ich, also dass sie frühestens nach einem Jahr kommt. Weil alles andere wäre ja eigentlich auch fatal.
Ja, wenn naja, aber ich würde mir eher wünschen, dass sie vor dem Jahr kommt, weil ich dann noch mit meinem Garantieanspruch in die Genius Bar laufen kann und sage, hey, Chefe, ich habe hier ein 1.300-Euro-Handy, Batterie hat nur noch 60%. Könnt ihr mir da mal ein Tauschgeschäft anbieten.
Also dann wird es garantiert nach dem Ablauf des Jahres kommen.
Ja, glaube ich auch. Ja, aber auf jeden Fall, um das nochmal abzuschließen, ist ein interessantes Feature oder ein notwendiges Feature jetzt gewesen, dieses Releases. Das hat es jetzt echt gebraucht.
Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, auch genauer.
Dann gab es noch etwas anderes, und zwar haben nämlich natürlich, ich weiß nicht, wer es jetzt war, habe ich jetzt auch nicht nachgelesen, haben aber natürlich so ein paar Kollegen aus dem Developer-Dunstkreis sich an den neuen Release gleich wieder zu schaffen gemacht und erste Hinweise auf neue iPads entdeckt. Also was das angeht, kann man echt nur noch schmunzeln, weil Apple es jetzt gerade in der letzten Zeit doch immer wieder geschafft hat, Dinge ungewollt da eben über ihre eigene Software oder Beta-Version dann voranzukündigen und das Ganze halt ungewollt, ja. Also in dem Fall ist es jetzt so, dass es wohl, dass man wohl irgendwelche Images oder es waren keine Images, sorry. Es war, glaube ich, irgendetwas in dem Code gestanden von wegen, dass das iPad jetzt dann zukünftig mit Face ID daherkommt.
Ja, ob das immer ungewollt ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also bei Apple, da kann das ja alles sein. Sie sagen, es sei ungewollt, ist aber gewollt gewesen. Ich weiß nicht. Also wenn du sowas deployst, dann weißt du eigentlich schon irgendwie, was da drin steckt.
Ja, also ich habe gerade auch noch mal nachgeschaut. Da gab es einen Tweet und da steht dann im Code irgendwas von iPad Modern. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, stand so etwas Ähnliches damals beim iPhone auch drin, also jetzt beim iPhone X. Also da wurde auch Modern verwendet. Und deswegen glaube ich, brodelt die Gerüchteküche jetzt dahingehend halt dann gleich wieder, dass jetzt dann eben auch das iPad oder iPad Pro dann designseitig eben, ja, etwas überarbeitet wird und dass es dann wahrscheinlich Face ID dann mit ins iPad schaffen wird. Was ich jetzt ganz spannend finde, weil da natürlich dadurch ja nochmal dann auch zusätzlicher Platz geschaffen wird und natürlich dann auch hier der Rahmen noch weiter eben verkleinert werden kann. Welche Frage ich mir aber dann in dem Zusammenhang stelle, ist, wie dann dieses iPad von der Anordnung her, jetzt gerade was die Kamera und auch das Icon auf der Rückseite betrifft, dann aussehen wird. Weil, wenn es nach mir geht, also ich nutze mein iPad eigentlich nur mit einem Smart Cover oder dem Smart Keyboard. Also das heißt, ich benutze es eigentlich immer nur in der horizontalen und nie in der vertikalen. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie ihr euer iPad nutzt.
Jo, geht mir ganz ähnlich. Also eigentlich auch immer nur im Querformat, aber auch wirklich dem geschuldet, dass ich es meistens für Serien, Streams und so weiter verwende. Also das ist eigentlich so die hauptsächliche Anwendung meines iPads. Von daher auch ausschließlich im Querformat. Und wie gesagt, für mich wäre das auch überhaupt kein Stress, wenn der Apfel dann anders und somit richtig rum wäre.
Ja gut, ich meine, David, du hast ja dieses riesen iPad Pro. Das kann ich mir auch schwer vorstellen, wie man das wie der Vertikalen so mit einer Hand und die Daumen gehen irgendwie nur so ein Stück in den Rand rein und man kommt nie bis zur Mitte, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Also ich habe das iPad Pro, dieses große Ding ja auch bei der Arbeit, benutze es da auch nur im Querformat oder benutze es eigentlich so gut wie gar nicht. ich bin mal gespannt. Ich meine, Face ID muss ja nicht sein, dass dadurch der ganze Rand entfällt. Vielleicht bauen sie es ja auch einfach nur als zusätzliches Feature ein.
Ich finde es halt sehr überraschend, dass Apple nach wie vor an diesem alten Design festhält, also von der Grundanordnung her, weil ich, zumindest wenn ich iPads um mich herum sehe, ob es jetzt am Flughafen ist, ja, ihr spricht das ja sowieso immer an, deswegen kann ich das als Beispiel hier gleich mit anführen, sehe ich einfach eigentlich nur Personen, die es mit einem Smart Cover oder mit einem Smart Keyboard verwenden und es immer in der Horizontalen nutzen. Ich sehe es nahezu nie, dass irgendwie jemand das iPad vor sich mit der Hand hält und eben vertikal irgendwie nutzt. Und deswegen kann ich halt nicht verstehen, dass die Kamera immer noch eben dann, wenn man es jetzt in der Horizontalen vor sich stehen hat, dann sich links befindet und rechts der Touch-ID-Sensor. Und da könnte ich mir jetzt halt dann schon irgendwie mal vorstellen, gerade weil Apple auch das Zubehör dafür anbietet, nämlich gerade mit diesem Smart Cover und dem Smart Keyboard, dass sie dann mindestens hinten jetzt mal den Apfel um ein paar Grad drehen, dass er dann eben ja auch in die richtige Richtung zeigt.
Bin ich mal gespannt.
Sonst noch was zum Thema iPad?
Aber David, ich gucke gerade auf die Uhr.
I know. Oh, der Max muss gleich gehen. Aber, wir müssen noch kurz zwei Dinge hier klären. Und zwar, du hattest diese Woche ein 3D-Touch-Problem mit deinem iPhone X.
Ja, nicht nur 3D-Touch, sondern generell irgendwie mit dem Vibrationsmodul oder wie das auch immer ist. Ich glaube, das ist ja, ist es ein und dasselbe. Also wenn dein Handy vibriert, ist es dasselbe wie dieses 3D-Touch, was da irgendwie Rückmeldung gibt.
Ja, ich glaube, es ist in allen Fällen die Taptic Engine.
Die Taptic Engine. Auf jeden Fall hat da gar nichts mehr funktioniert. Also weder wenn ich den laut und leise Regler bedient habe, normalerweise vibriert es dann immer ja so ein bisschen, oder wenn ich 3D-Touch angewendet habe oder auch wenn mein Handy im Lautlos-Modus eigentlich vibrieren sollte, das hat einfach gar nichts mehr getan, es hat sich nicht mehr geregt und dann wusste ich nicht genau, was los ist, habe dann mal den Support gefragt, also den Private Support natürlich, der mir dann empfohlen hat, einen Restart zu machen.
Und zwar den radikalen.
Den harten.
Genau, den erzwungenen Neustart. So heißt es zumindest bei Apple.
Und dann hat er mir aber einen falschen Tipp gegeben. Er hat mir nämlich den alten Code, also die alte Kombination genannt, nämlich die leise Taste und den Lock-Button gedrückt halten. Und wer das mal ausprobiert und es längere Zeit gedrückt hält beim iPhone X, dann erscheint nämlich der Notruf und gibt so einen Countdown. Und bevor der abläuft, würde ich dann mal loslassen. Also der harte Restart funktioniert mittlerweile anders, nämlich man drückt einmal laut, dann leise und dann hält man einfach nur den Power-Button einfach gedrückt. Und dann erscheint irgendwann, also geht es komplett aus und dann so lange gedrückt halten, bis das Apple-Logo erscheint.
Aber das ist jetzt nur beim iPhone X so, oder?
Ja, ja.
Das weiß ich nicht genau. Alles andere interessiert mich mittlerweile nicht mehr.
Du hättest auch mal die nette Person am anderen Ende der Leitung via der Notrufnummer fragen können. Wie du jetzt dein iPhone neu starten kannst.
Aber oh ja, die hätten das bestimmt gewusst.
Ja, bestimmt. Alright, dann kommen wir zur allerletzten Sektion und zwar Ask Potpourri. Und da haben wir eine tolle Frage heute erhalten vom Zuhörer Max.
Ja, ich frage halt auch mal so meine Fragen in den großen Raum, was vielleicht auch andere interessieren könnte. Aber generell will ich halt nochmal darauf aufmerksam machen, dass vielleicht auch andere diesen Hashtag benutzen.
Alright. Und zwar, jetzt gehe ich aber auf deine Frage ein, lohnt sich eine Apple Watch der ersten Generation nur zum Laufen oder halt zum Sport machen?
Lass mich mal noch ganz kurz sagen, warum die Frage. Ich bin gerade so auch so ein bisschen wieder hier im Sportler-Modus unterwegs. Und jetzt denke ich mir halt natürlich, okay, eine Apple Watch wäre irgendwie ganz cool so zum Joggen und so. Aber ich will mir nicht die neueste Generation kaufen, weil es mir dann irgendwie doch zu teuer ist, dafür, dass ich die irgendwie vielleicht nur zum Sport nutze. Und da war halt dann meine Intention, lohnt sich es vielleicht nur eine Apple Watch der ersten Generation zu kaufen, die man vielleicht ganz günstig, vielleicht gebraucht bei eBay ersteigern kann, wenn sie so die grundlegenden Features für meine Sportsituation unterstützt.
Also, in dem Fall würde ich dir davon abraten und mindestens auf eine Apple Watch der zweiten Generation gehen, da die Apple Watch der ersten Generation kein GPS beinhaltet. Und dadurch natürlich es dann zu Problemen kommt, wie jetzt auch bei meinem iPod Touch, nämlich dass dann hier und da eine höhere Abweichung oder größere Abweichung dann auftritt.
Okay, aber sonst generell so vom Puls-Tracking und so weiter macht es jetzt keinen großen Unterschied?
Davon sollte es keinen Unterschied irgendwie in irgendeiner Form geben.
Okay, und Systemgeschwindigkeit?
Naja, also klar, dass diese Generationen sich dahingehend schon etwas unterscheiden. Nur wenn ich richtig informiert bin, dann ist in der Apple Watch Series 2 und in der Series 1 derselbe Chip verbaut. Das heißt, was die Geschwindigkeit angeht, dürften die sich noch nicht mal so großartig voneinander unterscheiden. Es gibt dann einen Sprung, wenn du dann jetzt auf die aktuelle Generation gehen würdest. Die ist dann noch mal bedeutend schneller. Aber jetzt der Unterschied zwischen der Series 2 und der Series 1 ist eben, dass bei der 1 GPS fehlt. Und wenn du jetzt natürlich draußen laufen gehst, wirst du natürlich dann hier und da mit der Series 1 Abweichungen haben. Und das kann natürlich dann auch, ja, am Ende dir dann nach kurzer Zeit schon wieder missfallen und dann liegt das Ding dann wieder rum. Insofern würde ich dir eher die zweite Generation oder jetzt dann eben die aktuelle Generation empfehlen.
Ja, das ist natürlich schon ein ausschlaggebender Punkt, GPS.
Insbesondere, wenn die Frage hier lautet, zum Laufen.
Ja, genau. Darum geht es eigentlich auch. Gut, okay, dann danke dir, David.
Sehr gerne.
Alle Fragen beantwortet.
Ja. Alright, dann sind wir für heute durch, würde ich sagen. Und Max kann jetzt abzischen.
Ja, jetzt geht's zum Sport.
Ohne Apple Watch.
Ohne Apple Watch.
Noch ohne Apple Watch.
Aber es geht ja auch zum Pumpen und nicht zum Laufen.
Alright. Dann hören wir uns nächsten Montag wieder.
So sieht's aus.
Okay, bis zur nächsten Woche.
Bis dann.
Bye-bye.